Folgenden Vortrag habe ich in Göttingen am jüdischen Lehrhaus gehalten über Rabbiner Yitzhak HaKohen Kuk. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, liebe Gäste, heute Abend sprechen wir über den außergewöhnlichsten jüdischen Denker der Moderne, Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kuk. Er lebte von 1865 bis 1935 und war der erste aschkenasische Oberrabbiner des damaligen britischen Mandats Palästina. Er war Halachist, Kabbalist, Philosoph, Dichter und politischer Visionär in einer Person. Und er ist bis heute ein umstrittener Mann. Von manchen wird er als Prophet verehrt, von anderen als gefährlicher Revolutionär betrachtet. Was macht ihn so faszinierend? Rav Kuk lebte in einer Zeit des enormen Umbruchs. Das zaristische Russland, in dem er aufgewachsen war, brach langsam zusammen. Die Haskalah, die jüdische Aufklärung, hatte Generationen von Jugendlichen aus der Tradition herausgerissen. Der Zionismus, eine säkuläre nationalistische Bewegung, zog junge Juden nach Palästina, von denen viele antireligiös oder gar atheistisch waren. Gleichzeitig lebte die orthodoxe Welt eine zunehmende Abschottung gegenüber allem Modernen. Die Reaktion vieler Rabbiner war es, die Mauern noch höher zu ziehen. In dieser Situation wagte Rav Kuk das Unmögliche. Er versuchte Brücken zu bauen zwischen Tradition und Moderne, zwischen Glauben und Wissenschaft, zwischen dem religiösen und dem säkulären Zionismus, zwischen Mystik und Vernunft. Und er tat dies nicht als Politiker, sondern aus einer tiefen inneren Überzeugung heraus, die er selbst als prophetisch empfand. Er glaubte, eine besondere, gottgegebene Mission zu haben, das jüdische Volk in einem entscheidenden historischen Moment zu führen. Nicht durch Abgrenzung, sondern durch Annäherung. Bevor wir in die Inhalte seines Denkens eintauchen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die besondere Quellenlage seiner Schriften. Viele davon wurden erst spät oder gar nicht veröffentlicht. Einige wurden 2010 im Internet geleakt. Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Einige Ideen galten als zu radikal. Diese hielt Rav Kuk möglicherweise nach seiner Einwanderung nach Eretz Israel zurück oder überarbeitete sie. Sein Sohn Rav Zvi Yehuda Kuk und andere Schüler fürchteten heftige Angriffe aus der haredischen Welt, die ihn ohnehin argwöhnisch betrachtete. Schließlich glaubte man, dass die religiös-zionistische Welt für manche Gedanken noch nicht reif sei. All dies sagt viel darüber aus, wie ungewöhnlich und visionär dieser Denker war. Rav Kuk schrieb auch sehr persönlich. In seinen privaten Aufzeichnungen reflektierte er sein eigenes Innenleben, seine Stärken und Fehler, seine Zweifel und seine Visionen. Für einen orthodoxen Rabbiner seiner Zeit war das höchst ungewöhnlich. Er rechtfertigte dies damit, dass sein inneres Leben Teil seiner Tora sei und die Nachwelt ein solches Zeugnis brauche, um zu verstehen, wie ein Mensch ringt, wächst und sich zu Gott verhält. Dahinter stand eine prophetische Selbstwahrnehmung. Er glaubte, dass Gott ihm Einsichten verliehen hatte, die andere nicht besaßen, und dass er Pflicht hatte, diese zu teilen, selbst wenn er sich damit der gesamten Welt entgegenstellen musste. Um Rav Kuk wirklich zu verstehen, muss man zunächst verstehen, was ihn innerlich antrieb. Das litauische Yeshiva-Modell, das bis heute das orthodoxe Bildungswesen dominiert, stellt Talmud und Halacha ins Zentrum. Der Idealmensch in dieser Tradition ist der Talmid Chacham, der Gelehrte, der die Gesetzesdiskussionen des Talmuds verinnerlicht hat, präzise und klar argumentiert und die Feinheiten des halachischen Denkens meistert. Yeshivot leben von dieser intellektuellen Schärfe. Zweifellos war Rav Kuk auch ein hervorragender Halachist und angesehener Posek, also ein Richter in schwierigen Rechtsfragen, der konsultiert wurde und dessen Responsen noch heute studiert werden. Doch das war nicht seine Leidenschaft. In seinen privaten Schriften bekennt er, dass seine wirkliche Freude und seine Verbindung zur Tora in ganz anderen Bereichen lagen. In der Kabbalah, in der jüdischen Philosophie, in der Agadah und in der Breite des jüdischen Denkens. Seine halachische Arbeit erledigte er aus Pflichtgefühl, doch er war in erster Linie Mystiker und Philosoph. Aus dieser inneren Erfahrung heraus entwickelte Rav Kook eine scharfe Kritik an dem, was er als Verengung des jüdischen Geisteslebens betrachtete. Er war überzeugt, dass die Orthodoxie durch ihren ausschließlichen Fokus auf Talmud und Halacha die besten Jugendlichen verliere. Ein System, das nur einen engen Pfad kennt, lässt diejenigen zurück, die nach Tiefe und Bedeutung suchen. Sie verlassen die Gemeinschaft nicht, weil ihnen das Judentum gleichgültig wäre, sondern weil das präsentierte Judentum für ihre Seele zu eng ist. Deshalb forderte Rav Kook einen viel breiteren Lehrplan. Der Tanach sollte nicht nur als Grundlage für halachische Quellen dienen, sondern als eigenständige spirituelle Literatur betrachtet werden. Jüdische Philosophie, vom Rambam bis Yehuda Halevi, von Bachja ibn Pekuda bis Josef Albo, Ethik und Moralphilosophie. Die Kabbala sollte nicht als esoterisches Randphänomen betrachtet werden, sondern als Herzstück jüdischer Spiritualität. Und eine offene, neugierige Auseinandersetzung mit der Welt insgesamt, mit Wissenschaft, mit Kunst, mit den Fragen der Zeit. Er war überzeugt, wenn die Torah nur einen schmalen Weg anbietet, werden all jene, die andere Bereiche ihrer Persönlichkeit entfalten wollen, die Gemeinschaft verlassen. Nicht, weil sie das Judentum ablehnen, sondern weil das Judentum sie ablehnt. Rav Kook selbst, ein Meister des Talmuds, sah den Talmud nicht als Ziel, sondern als Überbrückung des Exils. Der intensive dialektische Pilpul-Stil, wie er sich im babylonischen Exil entwickelt hat, sei eine notwendige Anpassung an eine Zeit ohne Prophetie und Ruach HaKodesh, den Heiligen Geist. In der Diaspora, wo das jüdische Volk keine politische Heimat und kein nationales Leben hatte, wurde das Studium des Talmuds zum Ersatz für das öffentliche Leben und hielt die Gemeinden zusammen. Dieser intellektuelle Fokus war historisch notwendig und segensreich. Doch in der messianischen Ära, wenn das jüdische Volk wieder in seinem Land lebt und die Prophetie zurückkehrt, könnte die jüdische Tradition zu einer anderen, direkteren Form der Gottesverbindung zurückfinden. Der Talmud wäre dann möglicherweise nicht mehr die letzte und bindende Autorität. Das war eine erschütternde Aussage für die orthodoxe Welt, denn sie stellte das gesamte Fundament der rabbinischen Autorität in Frage. Doch formulierte Rav Kook sie nicht als Angriff, sondern als Würdigung. Der Pilpul hatte seinen historischen Auftrag erfüllt. In einer neuen Ära wartet eine neue Form des Zugangs zu Gott. Ein zentraler Punkt seines Denkens war das Verhältnis zwischen Torah und Wissenschaft, beziehungsweise zwischen Glauben und Vernunft. Diese Frage ist bis heute aktuell. Wie gehen religiöse Menschen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen um, die überlieferten Weltbildern zu widersprechen scheinen? Wie verhalten sich Darwins Evolutionstheorie, die moderne Kosmologie oder die historisch-kritische Bibelwissenschaft zu einem orthodoxen Verständnis der Torah? Rav Kooks Grundsatz war, Torah und wahre Wissenschaft können sich nicht widersprechen. Gott ist der Schöpfer sowohl der Torah als auch der Welt. Widersprüche zwischen ihnen sind daher nicht möglich, sondern immer ein Zeichen von Missverständnis, entweder auf Seiten des Tora-Verständnisses oder auf Seiten der wissenschaftlichen Theorie. Steht eine wissenschaftliche Theorie scheinbar im Konflikt mit der Tora, liegt das Problem entweder bei unserem Verständnis der Tora oder bei dem vorläufigen Stand der wissenschaftlichen Theorie. Auf keinen Fall sollte man eine wissenschaftliche Idee allein deshalb ablehnen, weil sie einem wörtlichen Verständnis der Tora zu widersprechen scheint. Zunächst müsse gezeigt werden, wie alle neuen Theorien mit der Tora harmonieren, bis die Wissenschaft sie selbst verwirft. Bei einem offensichtlichen Widerspruch muss die Tora anders interpretiert werden. Wie setzte sich Rav Kook mit dem Schöpfungsbericht und der Evolutionstheorie auseinander? Er stand der Möglichkeit, dass der Schöpfungsbericht keine wörtliche wissenschaftliche Beschreibung ist, ausdrücklich offen gegenüber. Die Tage der Schöpfung könnten lange Epochen repräsentieren. Die Geschichte von Adam und Chava könnte ein Gleichnis sein, das nicht zwei historische Individuen, sondern die Entstehung des Menschseins beschreibt. Die Zeitspanne von der Erschaffung des Menschen bis zu seiner Bewusstwerdung, dass er sich von den Tieren unterscheidet, könnte Millionen Jahre angehalten haben. Die Tora lehrt keine Naturwissenschaft. Ihr Zweck ist es, moralische und geistige Wahrheiten zu vermitteln, die in jeder Generation lebendig sind, unabhängig davon, wie das Universum physisch entstanden ist. Auch seine Antwort auf die archäologischen Entdeckungen seiner Zeit, die Keilschrifttexte aus Mesopotamien, die Parallelen zur Torah-Erzählung aufweisen, ist interessant. Dazu gehört die Sintflutgeschichte aus dem Gilgamesch-Epos oder die Schöpfungsmythen, die dem ersten Kapitel der Genesis ähneln. Viele Zeitgenossen sahen darin eine Bedrohung für die Einzigartigkeit der Torah. Rav Kook sah es jedoch genau umgekehrt. Diese Ähnlichkeiten sind kein Beweis gegen, sondern für die Ursprünglichkeit der Torah. Frühe biblische Gestalten wie Noach und seine Nachkommen haben die umliegenden Kulturen beeinflusst. Die Torah bewahrt die ursprüngliche monotheistische und moralische Version dieser Geschichten, während andere Kulturen verzerrte polytheistische Versionen schufen. Diese Entdeckungen bestätigen also das Alter und die Bedeutung des jüdischen Erbes, sie gefährden es nicht. Wo zieht er die Grenze zwischen Allegorie und Geschichte? Er zieht sie nicht scharf. Er bekennt, dass das jüdische Volk als Ganzes irgendwann durch eine kollektive religiöse Intuition zu einem richtigen Verständnis darüber gelangen werde, was buchstäblich und was allegorisch zu lesen ist. Die Vorväter und den Auszug aus Ägypten hält er aber für historisch real. Über die ersten Kapitel der Genesis äußert er sich offener. Besonders interessant ist seine Ansicht über Propheten und wissenschaftliche Irrtümer. Er beruft sich dabei auf den Rambam. Propheten können ihre Prophetie mit den wissenschaftlichen oder historischen Anschauungen ihrer Zeit vermischen, selbst wenn sich diese später als falsch herausstellen. Die göttliche Botschaft ist wahr, doch der Prophet drückt sie mit dem Wissen seiner Zeit aus. Maimonides nennt als konkretes Beispiel Jeheskiel, der in seiner Vision Klänge der Himmelssphären beschreibt. Dies entsprach der damaligen Vorstellung, dass Planeten Töne erzeugen. Aristoteles hatte dies bereits widerlegt und die moderne Wissenschaft bestätigt. Es gibt keine solche Töne. War Jeheskels Prophetie also falsch? Nein, denn die spirituelle Wahrheit seiner Vision bleibt unberührt. Nur das kosmologische Gewand, in das es gehüllt war, entsprach dem Weltbild seiner Zeit. Warum empfanden manche diesen Ansatz als radikal? Weil er die Vorstellung in Frage stellt, dass jedes Wort der Torah im buchstäblichen Sinne historisch und wissenschaftlich korrekt sein muss. Für diejenigen, die die Tora als absolute Wahrheit in allen Bereichen Geschichte, Geografie, Biologie, Kosmologie betrachteten, ist das erschütternd. Rav Kook hingegen ist der Ansicht, dass dies der einzige Weg ist, um die Relevanz der Tora in der modernen Welt aufrechtzuerhalten. Eine Tora, die ihre Glaubwürdigkeit an wissenschaftlich falsch Weltbilder knüpft, würde mit jeder neuen Entdeckung ein Stück ihrer Glaubwürdigkeit verlieren. Eine Tora hingegen, die spirituelle und moralische Wahrheit vermittelt und dabei die Sprachformen ihrer Zeit nutzt, steht auf einem unerschütterlichen Fundament. Damit hängt ein weiteres großes Thema zusammen, das für die Praxis des jüdischen Lebens bis heute von Bedeutung ist. Wer darf über Glaubensfragen urteilen? Wer hat die Kompetenz zu erklären, was jüdische Orthodoxie und was Häresie ist? In der Welt der Halacha gibt es eine Vorstellung davon, wer in Rechtsfragen urteilen darf. Dazu sind Kenntnisse der Quellen, Kompetenz in der Methodik und die Vertrautheit mit der Responsa-Literatur erforderlich. Ohne diese Kenntnisse darf man nicht als ein Possek auftreten. Dies ist allgemein akzeptiert. In Glaubensfragen, in Fragen der Theologie und der Philosophie gilt diese Einschränkung jedoch oft nicht. So glaubt sich jeder Talmud-Gelehrte berechtigt, Aussagen als heretisch zu brandmarken, auch wenn er nie einen Satz der jüdischen Philosophie studiert hat. Rav Kook hielt dies für intellektuell gefährlich. Er argumentierte, dass genauso wie man tiefe halachische Kenntnisse braucht, um in Rechtsfragen zu entscheiden, ein breites Wissen der jüdischen Philosophie und Tradition nötig ist, um überhaupt über Theologie sprechen zu können. Wer Rambam, Yehuda Halevi, Kreskas und Albu nicht kennt und nicht weiß, wie breit das Spektrum des jüdischen Denkens ist, ist in Glaubensfragen, auch wenn er ein großer Talmudist ist, wie ein ungebildeter Mensch. Solche Menschen neigen dazu, allzu schnell als heretisch zu brandmarken, was in Wirklichkeit innerhalb des legitimen Rahmens jüdischen Denkens liegt. Die Konsequenzen dieses Defizits sind laut Rav Kook gravierend. So können Rabbiner ohne philosophische Bildung nicht zwischen wesentlichen und unwesentlichen Glaubensgrundsätzen unterscheiden. Das jüdische Denken hat stets eine Vielfalt zugelassen. Es gibt unterschiedliche Positionen zur Natur Gottes, zur Vorsehung, zum freien Willen und zur Natur der Seele. Doch wer sie nicht kennt, sieht überall Häresie. Ein gebildeter junger Mensch, der mit moderner Wissenschaft oder Philosophie in Berührung kommt, wendet sich an seinen Rabbiner, um zu erfahren, ob sich diese Ideen mit dem jüdischen Glauben vereinbaren lassen. Der Rabbiner, der selbst keine philosophische Bildung hat, antwortet, das ist Kfirah, Häresie. Du musst dich entscheiden, die Wissenschaft oder das Judentum. Der junge Mensch, der intellektuell redlich ist, entscheidet sich für die Wissenschaft und verlässt das Judentum. Nicht, weil das Judentum diesen Widerspruch wirklich enthält. Es gab jüdische Denker, die genau diese Fragen souverän beantwortet haben, sondern weil ein ungebildeter Rabbiner ihm keine Wahl ließ. Viele Menschen werden nicht atheistisch, weil sie das Judentum tatsächlich ablehnen. Sie stoßen auf eine simplifizierte, kindische Version des Glaubens, ein Gottesbild, das sie intellektuell nicht mehr aufrechterhalten können. Sie lehnen diese Version ab und glauben fälschlicherweise damit, das Judentum als Ganzes verlassen zu haben. Hätten sie von Anfang an eine anspruchsvollere und tiefere Gotteserkenntnis erhalten, die sich den großen intellektuellen Fragen stellt, statt sie wegzudrängen, wären sie möglicherweise nie entfremdet worden. Dies ist eine Botschaft, die heute in Zeiten wachsender religiöser Abwendung und einer Generation, die intellektuell gefordert sein will, nichts an Aktualität verloren hat. Kommen wir zu seiner Sicht auf die säkulären Zionisten. Rav Kook lebte mitten unter ihnen. Er sah die Chaluzim, die Pioniere, bei ihrer Arbeit. Er sprach mit ihnen, aß mit ihnen und beobachtete ihre Hingabe an das Land sowie ihre völlige Gleichgültigkeit gegenüber der Halacha. Für die meisten Rabbiner seiner Zeit war die Antwort klar. Das sind Heretiker, von denen man sich fernhalten muss, mit denen man nicht essen und nicht kooperieren darf. Ihre Arbeit, so wertvoll sie praktisch sein mochte, war spirituell vergiftet. Rav Kooks Sichtweise war eine völlig andere. Er sah in diesen Männern und Frauen Seelen, die tief mit dem jüdischen Volk und dem Land Israel verbunden waren. Ihren Antrieb, das Land aufzubauen, Wüsten zum Blühen zu bringen und eine jüdische Gesellschaft zu erschaffen, betrachtete er als einen heiligen Funken, als einen unbewussten Dienst an Gott und ein Handeln im Sinne des göttlichen Plans. Er beschrieb dies mit einem eindrucksvollen Bild. Wenn jemand seinen Körper benutzt, um eine heilige Schriftrolle zu tragen, dann erfüllt er eine Mitzwa. Selbst wenn ihm nicht bewusst ist, dass die Schriftrolle heilig ist. Die Absicht bestimmt den spirituellen Wert seiner Handlung für den Menschen. Für den göttlichen Plan, für das, was in der Welt geschieht, zählt jedoch auch das unbewusste Handeln. Die Chaluzim bauten Erz Israel auf. Das war der Wille Gottes. Ob sie das wussten oder nicht, ob sie beteten oder nicht, ob sie den Schabbat einhielten oder nicht, ihr Handeln war Teil der göttlichen Heilsgeschichte. Halachisch formulierte er dies durch eine kreative und umstrittene Anwendung des Konzepts des Tinok Shenishba, der Kinder, die gefangen genommen wurden und deshalb nichts von der Tora wissen. Ursprünglich war diese Kategorie für Juden gedacht, die als Kleinkinder von Nichtjuden aufgezogen wurden und deshalb ohne Schuld keine Kenntnis der halachischen Praxis hatten. Rav Kook weitete dieses Konzept aus. Auch Juden, die durch den Zeitgeist ihrer Epoche, durch die Anziehungskraft der Aufklärung und des Nationalismus vom Glauben entfernt wurden, sind keine absichtlichen Heretiker. Sie sind Opfer des Zeitgeistes und fallen deshalb nicht unter die Kategorie der Apostaten und Heretiker. Er ging noch einen Schritt weiter. Ein nichtgläubiger Jude, der alle Mitzvot beobachtet, ein Orthoprax, ist halachisch kein Heretiker. Er stützte sich dabei auf eine wichtige Kontroverse des Ravat mit dem Rambam. Der Rambam hatte erklärt, dass bestimmte falsche Überzeugungen in Glaubensfragen jemanden zum Heretiker machen, selbst wenn er in gutem Glauben irrt. Der Ravat widersprach: Wer irrt, aber nicht absichtlich vom Glauben abweicht, ist kein Heretiker. Rav Kook baute darauf auf: Eine irrtümliche Überzeugung in Glaubensfragen mache jemanden nicht zum halachischen Heretiker, solange dieser Glaube eine rein private, intellektuelle Angelegenheit bleibe und nicht in Handlungen umschlage. Er versuchte, Ungläubige ein Argument für die Beobachtung der Mitzvot zu geben. Er verglich die Mitzvot mit nationalen Überlieferungen und Bräuchen, die auch in säkulären Gesellschaften als bindend gelten, nicht weil sie göttlich sind, sondern weil sie das kollektive Erbe eines Volkes darstellen. Ein Jude, der die göttliche Herkunft der Tora nicht glaubt, könnte die Mitzvot dennoch als Ausdruck jüdischer nationaler Identität verstehen, als ethisches Regelwerk, das Gemeinschaft schafft und moralische Weisheit tradiert. Dies ist zwar keine vollständige theologische Rechtfertigung, aber eine Einladung. Komm, finde einen Weg zurück. Dein Nichtglauben schließt dich nicht aus. Eines der provokantesten Konzepte in Rav Kooks Denken ist der Mussar HaTiv'i, die natürliche Moral. Was ist natürliche Moral? Es ist ein angeborenes, intuitives Gespür für Recht und Unrecht, das in jedem Menschen vorhanden ist. Es wird nicht aus Büchern gelernt, nicht aus dem Talmud abgeleitet und auch nicht durch Erziehung eingetrichtert, sondern ist eine unmittelbare, spontane Wahrnehmung von Gut und Bösem. Es funktioniert wie ein Gewissen, wie ein moralischer Grundkompass, der auch in Menschen leitet, die nie eine Zeile Talmud gelesen haben. Woher kommt es? Gott hat es in die Menschenseele eingepflanzt. Es ist eine Form der göttlichen Offenbarung, die nicht durch Torah und Propheten, sondern durch die Schöpfung selbst erfolgt. Bei Juden, die in einem Torah-Rahmen aufgewachsen sind, wird dieses Gewissen durch jüdische Werte geformt und verfeinert. Doch der Kern ist universal und gottgegeben. Wenn das moralische Empfinden eines Menschen ihm sagt, dass eine bestimmte Handlung falsch ist, darf man das nicht einfach ignorieren, auch wenn diese Handlung halachisch erlaubt oder sogar geboten scheint. Man darf nicht sagen: Was kümmert mich mein Gefühl? Das Gesetz sagt so und so. Denn das Gefühl ist mehr als nur ein menschliches Empfinden. Es ist eine göttliche Stimme. Eine echte Gottesfurcht, Yirat Shamayim, soll die natürliche Moral erheben und verfeinern, nicht unterdrücken. Wenn jemand im Namen der Frömmigkeit seine moralischen Intuitionen abstumpft oder im Namen des Gesetzes aufhört, Mitgefühl zu empfinden, dann ist das keine Frömmigkeit. Es ist eine Perversion der Frömmigkeit. Das geschriebene Wort der Tora darf niemals den geraden Verstand oder das moralische Empfinden blockieren. Wenn es so erscheint, liegt ein Fehler in der Auslegung vor, nicht im Empfinden. Kann wirklich jeder nach seinem Gefühl entscheiden? Aber Rav Kook meint das nicht so. Er spricht von einer tief verwurzelten, durch Torah und jüdische Tradition geformten moralischen Intuition und nicht von einer oberflächlichen Stimmung. Und er betont, dass diese Moral eine göttliche Quelle hat. Es geht nicht darum, westliche säkuläre Werte in die Halacha einzulesen. Es geht darum, das zu hören, was Gott in die Menschenseele geschrieben hat. Er beschreibt diese Beziehung zwischen den Gelehrten und dem einfachen religiösen Volk als dialektisch. Die Gelehrten geben dem Volk halachische Führung, Torahwissen und Bildung. Das Volk wiederum gibt den Gelehrten moralische Bodenständigkeit. Denn Gelehrte, die sich ausschließlich im Textstudien beschäftigen und ihr ganzes Leben in der Atmosphäre des Lehrhauses verbringen, können den Bezug zur Lebensrealität und zu den natürlichen moralischen Impulsen des Alltags verlieren. Der Talmud selbst warnt davor, dass Gelehrte mit ihrem scharfen People-Denken das Unreine für rein erklären können. Sie können jeder Schlussfolgerung durch clevere Argumentation erzwingen, unabhängig davon, ob sie moralisch richtig ist. Das einfache Volk, das in der Wirklichkeit lebt, bietet eine notwendige Kontrolle. Zwei moderne Beispiele verdeutlichen dies. Erstens haben führende Rabbiner in manchen Gemeinden bei Fällen sexuellen Missbrauchs versagt. Sie konzentrierten sich auf halachische Kategorien, insbesondere auf das Messira-Verbot, das es verbietet, einen Juden von nichtjüdischen Behörden zu bringen, und erkannten dabei die tiefe moralische und psychologische Verwüstung nicht, die Missbrauch anrichtet. Nicht eine halachische Erkenntnis, sondern die moralische Empörung der Gemeinschaft führte schließlich dazu, dass die Täter angezeigt wurden. Dies war ein klassischer Fall, in dem die natürliche Moral des Volkes die Gelehrten korrigierten. Zweitens ist es die pauschale Weigerung großer Teile der haredischen Führung, den Militärdienst in der israelischen Armee anzuerkennen oder gar zu unterstützen. Aus einer abstrakten halachischen Logik heraus lässt sich diese Position zwar begründen, sie widerspricht jedoch einem grundlegenden moralischen Gespür für die Bürgerpflicht und den Schutz des eigenen Volkes. Viele innerhalb der charidischen Welt spüren diese Spannung, was darauf hindeutet, dass die gelehrte Entscheidung von einer natürlichen moralischen Intuition abweicht, die Gott selbst in die Seelen dieser Menschen gelegt hat. Rav Kook glaubte an eine sich entwickelnde Moral. Das moralische Bewusstsein der Menschheit entfaltet sich im Laufe der Geschichte, wird mit der Zeit verfeinert und ist von Gott geführt. Was in früheren Generationen als akzeptabel galt, Sklaverei, brutale Kriegspraktiken, die Behandlung von Gefangenen oder die Unterdrückung von Frauen, kann in einem späteren spirituell fortgeschrittenen Zeitalter als zutiefst unmoralisch erkannt werden. Dies ist jedoch keine Evolution der Tora selbst. Die Tora ist ewig und göttlich. Es ist jedoch die progressive Offenbarung der tieferen moralischen Wahrheiten, die in der Tora von Anfang an angelegt waren, die die Menschen jedoch noch nicht zu lesen vermochten. Er nennt eine Reihe von Gesetzen, die er als Zugeständnisse an einen früheren, weniger moralisch verfeinerten Zustand der Menschheit betrachtet. Die Sklaverei ist erlaubt, aber reguliert und soll schließlich abgeschafft werden. Der Melchemet Reshut, der Angriffskrieg zur territorialen Expansion, ist nach modernen Maßstäben eindeutig unmoralisch und entspringt einer Zeit des Stammes- und Territorialdenkens. Die Yefat Toar, die schöne Kriegsgefangene, mit der ein Soldat eine sexuelle Beziehung eingehen durfte. Der Talmud selbst nennt dieses Gesetz ein Zugeständnis an den Yetzer Hara, den bösen Trieb. Es stellt also kein moralisches Ideal dar. Das Gebot bezüglich Amalek, Rav Kook deutet an, dass es nur in einer Epoche galt, in der kollektiver nationaler Hass eine historische Realität war. Die Menschheit bewegt sich seiner Meinung nach auf eine Ära zu, in der dieser Hass überwunden ist. Doch wer hat die Autorität, diese Veränderung halachisch zu vollziehen? Nicht der Einzelne hat diese Autorität. Es ist nicht der Zeitgeist, es ist auch nicht das Empfinden der Mehrheit. Es ist der wiedereingesetzte Sanhedrin, das oberste Gericht, das in der messianischen Ära seine Tätigkeit aufnimmt. Dieses mit voller halachischen Autorität ausgestattete Gremium würde die Tora mit ihren eigenen traditionellen Auslegungsmethoden neu befragen. Es würde feststellen, dass bestimmte Gesetze an historische Bedingungen gebunden waren, die heute nicht mehr existieren, und es würde diese Wahrheit mit halachischen Textbelegen untermauern, nicht als Innovation, sondern als Wiederentdeckung des ursprünglichen, tieferen Sinns. Ist das nicht aber dasselbe wie im Reformjudentum? Auch dort wird die Halacha im Licht moderner Moral revidiert. Rav Kooks Antwort ist grundlegender Natur. Nein, der entscheidende Unterschied liegt in der Autorität und Methode. Im Reformjudentum trifft der Einzelne oder eine Gemeinschaft die Entscheidung, welche Gesetze noch gelten. In Rav Kooks Modell hingegen ist die Autorität streng an das Sanhedrin gebunden und die Methode ist der traditionellen halachischen Hermeneutik. Die Veränderung wird zudem nicht als menschliche Korrektur der Torah verstanden, sondern als tieferes Verständnis der Torah, als Entdeckung, nicht als Erfindung. Was bedeutet das heute, wo es kein Sanhedrin mehr gibt? Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen zu Rav Kooks Denken. Er selbst hat keine abschließende Antwort geliefert. Sicher ist jedoch, Poskim mit einem tieferen Gespür für natürliche Moral, wie Rav Aaron Lichtenstein und Rav Yehuda Amital, die beiden zu den Schülern von Rav Kooks geistigen Erbe zählen, integrierten dieses Gespür von Anfang an ihre halachischen Überlegungen. Es beeinflusste, welche Quellen sie betonten, welchen Autoritäten sie folgten und wie sie in Grenzfällen entscheiden. Das ist keine komplette Lösung, aber es ist ein lebendiges Zeugnis dafür, dass Rav Kooks Vision in der Praxis moderner Poskim zumindest teilweise wirksam sein kann. Nun kommen wir zu dem Aspekt seines Denkens, der möglicherweise als radikal am stärksten zurückgehalten war, seine Sicht auf andere Religionen. In diesem Punkt hat Rav Kook Grenzen überschritten, die vor ihm kaum ein orthodoxer Denker überschritten hatte. Rav Kook vertrat für einen orthodoxen Juden ungewöhnliche, tolerante und positive Ansichten über andere Religionen, insbesondere über das Christentum und den Islam, aber in gewisser Weise sogar über polytheistische Glaubenssysteme. Ausgangspunkt seiner Überlegung war die Frage, welche göttliche Absicht sich dahinter verbirgt, dass die meisten Menschen auf der Welt nicht Juden sind und nicht die jüdische Tora befolgen. Ist das ein Defizit oder könnte Gott auch durch andere religiöse Systeme wirken? Rav Kook antwortete, ja, Gott wirkt auch durch andere Religionen. Er war der Meinung, dass andere Religionen einen göttlichen Zweck erfüllen. Sie heben den ethischen und spirituellen Zustand der Menschen entsprechend ihrer jeweiligen Stufe an. Für Nichtjuden, die nicht die Last und das Privileg des jüdischen Bundes tragen, sind die Religionen ihrer Kulturen der angemessene Weg zu Gott. Sie müssen nicht zum Judentum konvertieren. Im Allgemeinen sollten sie in ihrer eigenen religiösen Tradition bleiben und in ihrer Erfüllung suchen. Er erkannte die Möglichkeit an, dass Gründungsgestalten wie Jesus und Mohammed göttlich inspiriert wurden, echte religiöse Visionen hatten, Wunder wirkten und Gott tatsächlich durch sie sprach, um die Menschheit zu verbessern. In der traditionellen jüdischen Apologetik galten Jesus und Mohammed als Irrläufer, Betrüger oder Zauberer. Rav Kook erkennt in ihnen hingegen möglicherweise authentische Propheten für ihre Völker in ihrer Zeit. Wie unterscheidet sich das von Maimonides Ansicht? Der Rambam schrieb dem Christentum und dem Islam eine vorbereitende Rolle für die Verbreitung des Monotheismus zu. Sie verbreiteten die Kenntnis der Tora unter den Völkern und bereiteten die Welt auf die endgültige Wahrheit vor. Das war für seine Zeit schon sehr tolerant. Aber Rav Kook geht noch einen Schritt weiter. Er schreibt diesen Religionen nicht nur eine vorbereitende, instrumentelle Rolle zu, sondern auch einen eigenständigen, inhärenten Wert. Sie sind nicht nur Vorstufe zum Judentum, sie sind vielmehr eigenständige Ausdrucksformen des göttlichen Willens für ihre jeweiligen Völker. Man kann nachvollziehen, warum diese Schriften so lange zurückgehalten wurden. Sie hätten heftige Reaktionen provoziert. Da stellt sich die Frage, was bedeutet denn noch die Einzigartigkeit des Judentums? Rav Kooks Antwort wäre, das Judentum ist der klarste, tiefste und vollständigste Ausdruck des göttlichen Willens. Es ist die Tora, die Gott Israel direkt gegeben hat, der Bund, der Israel zu einem Königreich von Priestern macht. Das schließt jedoch nicht aus, dass Gott auch auf anderen Wegen wirkt. Die Einzigartigkeit Israels liegt nicht darin, dass Gott nur Israel kennt. Sie liegt in dem, was Israel empfangen hat und in dem, was Israel in der Welt leisten soll. Das Denken von Rav Kook war von Grund auf messianisch geprägt. Er sah im Zionismus, auch im Säkularen, den Beginn der Erlösung und den Anbruch der Geula. Für viele fromme Juden seiner Zeit war das schockierend, da der Messias traditionell als Person aus der religiösen Tradition erwartet wurde und nicht als Bewegung von Atheisten und Sozialisten. Für Rav Kook war das jedoch der Beweis. Wenn selbst Menschen, die Gott bewusst ablehnen, sich in einem heiligen Auftrag zusammenfinden und das jüdische Land aufbauen, dann zeigt sich, dass Gott durch sie wirkt. Der Messias kommt nicht erst, wenn alle fromm sind. Der Prozess der Erlösung beginnt, bevor die Menschen sich dessen bewusst sind. In der traditionellen halachischen Literatur wird ein davidischer König mit umfassenden Machtbefugnissen erwartet. Rav Kook war jedoch offen für eine flexiblere Interpretation. So müsse die zukünftige Monarchie kein absoluter Monarch im biblischen Sinne sein. Sie könnte eine symbolische oder konstitutionelle Monarchie mit begrenzten Vollmachten darstellen, vergleichbar mit den modernen europäischen Monarchen, die repräsentieren, aber nicht regieren. Dies wäre keine Schwächung des messianischen Gedankens, sondern dessen Anpassung an die ethisch-politische Reife, die die Menschen erreicht haben. Er zitiert sogar die von der normativen Halacha zurückgewiesene Meinung von Rabbi Hillel, wonach es keinen persönlichen Messias geben werde, und stuft sie in einem bestimmten Sinne als theoretisch korrekt ein. Eine Monarchie ist nur dann notwendig, wenn Menschen sich nicht selbst ethisch regieren können. In einer vollständig erlösten, moralisch reifen Gesellschaft würde die Notwendigkeit eines Königs abnehmen. Die Tradition des davidischen Königs besteht fort, weil das jüdische Volk sie schätzt und weil sie eine tiefe, verwurzelte Hoffnung ausdrückt. Ihre konkrete Form könnte sich jedoch dem ethischen und politischen Bewusstsein der Zukunft anpassen. Was bedeutet das für den modernen Staat Israel? Rav Kook hat den Staat Israel nicht erlebt. Er starb 1935, 13 Jahre vor der Staatsgründung. Doch sein Denken prägte den religiösen Zionismus maßgeblich. Sein Sohn Rav Zvi Yehuda Kook baute darauf auf und entwickelte eine spezifische Theologie der Staatlichkeit, die in der Siedlerbewegung ihren praktischen Ausdruck fand. Kommen wir zum letzten Punkt, zu der Frage, was die Absicht der jüdischen Religion ist. Nach Rav Kook besteht das höchste Ziel nicht nur darin, religiös oder gehorsam zu sein, noch darin, sich einen Platz in der kommenden Welt zu verdienen. Das höchste Ziel ist es, göttlich zu werden, indem wir Gottes Handlungen und Charaktereigenschaften in unserem täglichen Leben nachahmen. Rav Kook lehrt, dass die altmodische Art, Gott aus Angst vor Strafe zu fürchten, in der modernen Welt kontraproduktiv ist. Da die Menschheit gereift ist, sollten wir uns Gott gegenüber nicht aus Angst, sondern aus Ehrfurcht und Liebe verhalten. Das ist ein reiferes, respektvolleres Verständnis. Die Mitzvot sind nicht willkürliche, autoritäre Befehle wie von einem Soldaten in der Grundausbildung, sondern nützliche Anleitung für unser Wohlbefinden, wie von einem Physiotherapeuten. Gott als vollkommenes Wesen hat keine egoistischen Bedürfnisse. Wir können ihm nichts geben. Die Gebote dienen unserem Wohl, und selbst wenn wir sie nicht verstehen, können wir darauf vertrauen, dass sie aus unendlicher Weisheit und Liebe stammen. Wir verbinden uns mit Gott nicht, indem wir versuchen, sein unerkennbares Wesen zu verstehen, sondern indem wir seine Handlungen und Charaktereigenschaften nachahmen, das sogenannte Imitatio Dei. Wenn die Tora davon spricht, Gott zu kennen, bezieht sie sich darauf, seine Handlungen und Wege, nicht auf sein Wesen. Wir erkennen Gott, indem wir seine Eigenschaften beobachten und nachahmen. Gott unterstützt die Waisen und Witwen, so sollten wir den Schwachen helfen. Gott heilt die Kranken, so sollten wir erste Hilfe lernen, Medizin unterstützen und mit Mitgefühl handeln. Gott liebt Zion, so sollten wir das Land Israel lieben und aufbauen. Gott ist gütig und barmherzig, so sollten wir gütig und barmherzig sein. Die Imitatio Dei, die Nachahmung Gottes, ist ein Wechsel von kindlicher Fokussierung auf das Objekt, Gott als unerkennbares Wesen, zu einer reifen Fokussierung auf Gottes umsetzbare Eigenschaften. Das Ziel geht über die Einhaltung von Ritualen hinaus und umfasst die Verkörperung göttlicher Eigenschaften, was den Menschen schließlich zum Altruismus anleitet. So wie Gott die Welt aus selbstloser Liebe erschaffen hat, so können wir ihn nachahmen, indem wir aus selbstloser Liebe für andere Menschen sorgen. Vielen Dank.